Motte und Mehlwurm. Gluten- und weizenfrei Tratschen aus der Speisekammer. Von und mit Martina und Ria, zwei Diätologinnen und Produktentwicklerinnen, die genauso wie die Motte und der Mehlwurm verliebt sind in alternative regionale Backzutaten. Sie plaudern aus dem Mehlkästchen mit Tipps und Tricks rund um eine gluten- und weizenfreie Ernährung auf Österreichisch.
Einen wunderschönen guten Vormittag und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Hi Ria.
Hallo, guten Morgen.
Alles
Bist
klar
du
bei dir?
Ausgeschlafen, Martina?
Ja, mehr oder weniger.
Wir haben uns endlich wieder Zeit genommen, damit wir euch mit ein paar Wissenshappen versorgen können. Und diesmal auch nicht alleine. Wir haben uns wieder Unterstützung geholt.
Wir wissen ja schon gar nicht mehr, wie es funktioniert. Wir sind jetzt so lange weg gewesen. Darum brauchen wir gleich Unterstützung.
Aber bei dieser Gelegenheit würde ich sagen, ein herzliches Willkommen, liebe Daniela.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich eingeladen wurde zu euch.
Servus, Daniela. Du warst ja schon mal Gast bei uns im Podcast.
Ja.
Da haben wir, glaube ich, über die Unverträglichkeiten, genau, über die Unverträglichkeiten haben wir damals gesprochen, also Fructose etc. Und heute
genau,
bist du
Laktose.
Wieder. Genau, Laktose. Heute bist du wieder bei uns zu Gast und wirst über ein anderes Thema sprechen. Aber bevor wir da ganz tief hineingehen, magst du dich für die Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen, kurz vorstellen?
Mhm, sehr gern. Wie gesagt, danke für die Einladung. Bin sehr gerne bei euch und plaudere mit euch aus dem Nähkästchen oder Mehlkästchen eigentlich. Gell? Bei mir ist das diätologische Nähkästchen. Genau. Ich bin eben, so wie ihr auch, Diätologin. Und auch Ernährungswissenschaftlerin, habe eben die Diätologieausbildung nachgeholt, bin jetzt aber schon 10 Jahre als Diätologin tätig, freiberuflich immer schon und habe mich in meiner Arbeit, in meiner Laufbahn quasi auf den Bereich Gastroenterologie spezialisiert. Also betreue Menschen mit diversesten Bauchbeschwerden. Ja, das ist angefangen von eben irgendwelchen Unverträglichkeiten, Fructose, Laktose, Sorbit, Histamin bis hin zu Zöliakie, wo wir da eher große Überschneidungen haben natürlich. Dann aber auch Reizdarmsyndrom, Dünndarmfehlbesiedelung, also SIBO. Ja, chronische entzündliche Darmerkrankungen sind auch dabei. Also da wirklich ein breites Spektrum. Und habe natürlich auch sehr, sehr viele ÄrztInnen, mit denen ich da kooperiere, GastroenterologInnen vor allem. Und ja, das funktioniert super. Also ich arbeite sowohl online als auch in 2 Ordinationen in Wien. Genau, ja.
Vielleicht darf ich da gleich noch ergänzen. Das ist ja das, was uns so gefällt. Also nicht nur, weil die Martina und ich ein bisschen an Faible für Kriminalgeschichten und Detektivarbeiten haben. Also das ist ja das, wo man sagt, du nennst dich oder man findet dich online auch als Bauchdetektivin. Und das finden wir auch ganz spannend, weil Bauchweh kann so viele Ursachen haben und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, quasi an die Hand genommen zu werden oder angeleitet, die Ursache zu finden. Und da macht es halt Sinn, dass es Kolleginnen gibt wie dich draußen oder auch Kollegen, die dann auch helfen können mit, wie kann man was abklären, welche Diagnosestellung und was macht es wirklich Sinn wegzulassen, als wie blindlings einfach den nächsten Trend zu folgen und irgendeine Diät auszuprobieren.
Ja, genau. Das ist eben an mir ganz wichtig. Ja, und das mit der Bauchdetektivin, das hat sich ziemlich bald ergeben, weil mir war das auch bald einmal zu fad, einfach nur so, nur eine Intoleranz zu, also nur Fructoseintoleranz oder Laktoseintoleranz, das ist mir schon fast zu fad, wenn es nur eine Sache ist und die Ursache ganz klar ist. Ich bin da wirklich so eben detektivisch gern unterwegs, wo die Leute zu mir kommen und sagen, mir geht's so schlecht, ich weiß gar nicht, was los ist, ich habe überhaupt keinen Durchblick mehr, es ist total verworren und da steige ich halt ein mit meiner diätologischen Lupe und schaue da wirklich dann nach und natürlich mit Ärzten zusammen, das ist klar. Also das ist natürlich so, dass ich jetzt da nicht sitze und sage, okay, du hast jetzt das oder das. Das ist natürlich schon Arztsache oder Ärztinnensache, dass man da gut zusammenarbeitet. Aber man kann als Diätologin schon gut im Vorfeld einmal bei einem Erstgespräch, wenn man sich gut auskennt, wirklich auch schon gut viel erfragen aus dem Essverhalten, aus dem Essen heraus und Trinken und was sie rundherum so tut im Leben beim Patienten, bei der Patientin, wo man dann wirklich auch schon sagen kann, okay, das klingt nach dem oder dem, da würde ich Also ich würde zu dem und dem Arzt schauen, ich denke, die und die Tests sind wahrscheinlich relevant oder sowas. Also da kann man schon sehr, sehr viel weiterhelfen. Es ist auch das, was ich als Feedback sehr oft kriege aus den Erstgesprächen, dass die Leute wirklich sagen, boah, ma, jetzt weiß ich endlich, wie es weitergeht, ja, was ich jetzt machen kann, wohin ich gehen soll, weil die haben ja oft schon ganz, ganz viel selber recherchiert, durchprobiert, von A bis Z und so weiter, ja. Genau.
Darum
Und
ist es
so
wichtig,
unsere.
dass man auch zu einem Experten oder zu einer Expertin kommt, weil gerade mit so diffusen Beschwerden, es könnte ja alles Mögliche sein, sozusagen.
Genau. Aber man kann dann schon wenn man die richtigen Fragen stellt, um die man, da ist es auch ganz wichtig. Was ich so oft sehe, ist, dass die Leute es nur auf dem aufhängen, was sie essen und trinken. Und es muss aber gar nicht nur an dem liegen. Also man muss das wirklich breit sehen. Man muss da weit über den Tellerrand schauen und sehr, sehr viele Aspekte mit einbeziehen. Also was ich da meine, ist zum Beispiel auch, wie esse ich Sachen, ja, also nicht nur was liegt am Teller, sondern wie. Also ja, ich esse jetzt immer nur ganz hastig, kau ganz schlampig, hab nie Zeit zum Essen, vergiss überhaupt aufs Essen oder ist den ganzen Tag nichts bis am Nachmittag um 3 oder so. Das sind alles Aspekte, die da einfließen, aber auch Stresslevel zum Beispiel. Und das ist nicht nur jetzt, ich habe eine lange To-Do-Liste oder ganz viele Termine im Büro oder so, sondern das kann ganz, ganz Verschiedenes sein. Es kann auch auf der privaten oder familiären Ebene liegen. Also da muss man wirklich, ja, da muss man tiefer bohren, ja, nicht nur an der Oberfläche und an Teller sich da umschauen. Genau.
Ja, sehr, sehr spannend. Deine Herangehensweise als Ernährungsfachkraft zu dem Thema. Und es ist ja tatsächlich so, dass egal ob das ein Reizdarm ist oder irgendeine Unverträglichkeit, du hast ja schon gesagt, da ist oft eine lange Leidensgeschichte schon dahinter oder ein Leidensweg. Aber was wir jetzt auch noch gerne mal kurz besprechen würden, was ist denn eigentlich dann eine normale Darmfunktion oder was wäre denn pathologisch? Das heißt, was ist normal? Wie sollte der Darm normal funktionieren? Was wären dann Individualitäten, die noch quasi in einem Bereich des normalen Liegens oder quasi gängiger Rahmen sind, oder was wäre dann tatsächlich schon krankhaft in irgendeiner Art und Weise oder auffällig, dass man zumindest einmal da genauer hinschauen sollte?
Ja, ich meine, es gibt da so Richtlinien, gell? Also es gibt da so Regeln wie zum Beispiel, dass man rein vom Stuhlgang her, ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe, also rein medizinisch hast du ja einmal am Tag Stuhl oder bis zu dreimal am Tag oder einmal alle 3 Tage. So, das ist eigentlich noch normal. Wobei ich eigentlich schon sage, in meiner Praxis, wie sehe ich eigentlich eher das so, dass ich sage, einmal am Tag ist schon, das sollte schon sein. Also ja, aber rein medizinisch normal wäre es auch einmal alle 3 Tage jetzt Stuhl zu haben zum Beispiel. Das ist schon mal das eine, ja. Und dann natürlich das andere Extrem, wenn man jetzt natürlich mehr wie dreimal am Tag, also wenn man wirklich dann schon 4, 5, 6 Mal am Tag Stuhl hat und so, ja, oder wirklich der Stuhl sehr weich ist, ja, zu durchfallmäßig natürlich, ja, dann, und das wirklich nicht nur jetzt ein paar Mal ist, sondern das dauerhaft ist, ja, wirklich schon monatelang, ja, dann, oder überhaupt ein paar Wochen oder sowas, dann würde ich mich wirklich da unbedingt an jemanden wenden. Also entweder zuerst einmal vorab ein Gespräch mit einer Diätologin, die auf Gastroenterologie spezialisiert ist, oder einen Diätologen, weil die können dann einfach schon mal grundsätzlich abklären und dann weiterschicken, weil jede von uns oder jeder freiberufliche Diätologe, Diätologin hat meistens ein Netzwerk an Ärztinnen, mit denen er kooperiert, und dann kann man wirklich schon konkret sagen, gehen Sie zu dem und dem Arzt, Adressen weitergeben, damit der Patient, die Patientin dann nicht einfach suchen muss. Das wäre halt schon mal zum Beispiel was. Und dann natürlich, ich meine, es gibt 100.000 Bauchbeschwerden, es ist jetzt nicht nur Durchfall, Verstopfung, es gibt dann natürlich auch diese Sachen mit rein Sodbrennen, wenn man das anspricht, also Sodbrennen, Reflux, wenn das oft ist, ja, oder auch so stiller Reflux, wie man sagt, dass das eben nicht offensichtlich ist, dass man das Gefühl hat, das rinnt da immer was rauf, sondern das sind dann einfach so unspezifische Beschwerden eher, dass man sagt, man ist immer heiser, man muss immer husten, man hat immer Halskratzen. Das wäre dann eher diese Richtung, das Richtung Magen und so. Und dann aber auch eine ganz eine große Sache ist ja, vermehrt Blähungen, weil wir sagen immer so, oder gibt es so lustige Studien, wo es heißt, 24 Pupse pro Tag ist so normal, ja. Das, ja, also dass wir pupsen, ist wirklich normal, weil ja unser Darm, so wie ich immer sage, unser Mikrobiom arbeitet ja und fermentiert Ballaststoffe im Dickdarm und deswegen ist es normal, dass da Gase entstehen. Aber wenn das über das hinausgeht, über das Normale, dass ich sage, es ist jetzt wirklich extrem und sie stinken extrem, diese Blähungen. Oder ich habe überhaupt einen mega Blähbauch, wo ich teilweise die Patientinnen, die dann die Hose schon fast nicht mehr zukriegen oder gar nichts, gewisses Gewand gar nicht mehr anziehen können, dann das ist dann schon auch wieder was, wo ich sagen würde, Puder würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich Hilfe sucht. Also, dass man da jetzt nicht alleinig da einfach herumprobiert. Weil das ist ja dann auch das, was ganz viele Leute dann anfangen, dass sie sagen, ja, okay, jetzt lasse ich mal das und das und das alles weg und so. Und das ist aber dann doch nicht das, was man, also im Alleingang würde ich es überhaupt nicht empfehlen, dass man da dann herumfuhrwerkt, ja.
Mhm. Aber das klingt ja auch schon sehr dramatisch, was du da beschreibst. Also es ist schon immer so, dass es vom ursprünglichen Verhalten abweicht. Also sprich, ich habe normal immer täglich einen Stuhl und plötzlich habe ich viermal am Tag Stuhl und das über einen längeren Zeitraum. Also nicht, wenn ich an einem Tag einmal ein bisschen anders funktioniere, dann kann sein, dass ich vielleicht mir ein bisschen was eingefangen habe, sage ich jetzt einmal. Aber wenn sich das länger verändert, oder? Dann sollte ich wirklich einmal schauen, vor welcher Zeit spricht man da ungefähr?
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel beim Reizdarmsyndrom geht, was ja so eine Ausschlussdiagnose ist, die Diagnose kriege ich jetzt nicht einfach so, oder viele Leute sagen, ja, das ist, wenn denen jetzt nichts mehr einfällt, dann sagen sie, es ist Reizdarm oder sowas. Ja, ganz so ist es nicht, ja. Es ist wirklich, es werden da alles abgeklärt. Und da ist es immer so, da gibt es ja auch eine Leitlinie dazu aus 2021 und die sagt zum Beispiel, wenn die Beschwerden in den letzten 3 Monaten waren, ja, und anhaltend sind und immer wieder kommen, wie eben diese Schmerzen, Blähungen, Durchfall, Verstopfung, ja, das ist auch so ein Kriterium zum Beispiel, ja, also da ist immer dieses 3-Monats-Fenster sowas, ja, aber ich würde das auch individuell, ich würde jetzt nicht sagen, ich muss jetzt unbedingt warten und schauen, ob das wirklich 3 Monate, wenn mich das nach 1 Monat so mega stört und ich merke ja eh selber, ist das jetzt eher normal oder ist das jetzt wirklich schon beeinträchtigend und ist das jetzt wirklich schon schlimm für mich? Ich würde eher früher wie später kommen. Ich würde jetzt das nicht ausreizen und sagen, naja, egal, jetzt warten wir mal bis 3 Monate sind oder sowas. Ja. Aber das ist so der Dreh, ja, was in den Leitlinien also, zum Beispiel steht.
Du appellierst da ein bisschen an den Hausverstand oder so, weil man gerade vor die Blähungen geredet, wenn man, es ist jetzt Kirschenzeit, dann sind die Marillen, dann kommen die Zwetschgen. Das ist halt auch eine Zeit, wo Menschen empfindlich darauf reagieren, wenn das einfach, weil es gerade Saison hat, mehr im Speiseplan landet und wo man sagt, okay, da kann es doch auch sein, dass das wieder Rumblähungen macht und dann ist das aber nicht ein Indiz, okay, ich habe einen beleidigten Darm, ich habe irgendeine Unverträglichkeit, ich habe einen Reizdarm oder sonstiges, sondern das muss man dann einfach ein bisschen reflektierter anschauen und sagen, okay, es ist jetzt sehr viel Steinobst gegessen worden, da weiß man, dass das genau diese Symptomatik mit sich bringen kann.
Genau, ja, genau, weil da ist jetzt sehr viel Sorbit drinnen. Und das natürlich ist, also wir sind da schon gedeckelt als Menschen. Also wir können nicht Unmengen an Fructose oder Sorbit auf einmal essen. Das ist einfach so, dass man da, wie man im Volksmund sagt, der Rahmen sind dann schon durch. Also das ist dann einfach so, dass das dann genauso wie wenn man massig Sauerkraut isst oder so oder ganz viel Bohnensalat, ihr seid ja in der Steiermark, gell, die Käferbohnen und so, dann ist das so, dass natürlich, sagt eh schon der Volksmund, dieses jedes Böhnchen gibt ein Tönchen und wenn man natürlich eine ganze Schüssel isst, dann ja, aber wenn eben solche Trigger dann nicht unbedingt waren und trotzdem geht es dann ständig schlecht, dann würde ich wirklich aktiv werden und mir das anschauen lassen. Ja, genau. Mhm.
Du hast jetzt schon ein paar unterschiedliche Ursachen, also für Blähungen, vor allem für Blähungen genannt. Was gibt es noch für Ursachen jetzt für Bauchschmerzen oder Durchfälle oder eben Blähungen, an die man vielleicht nicht denkt oder die vielleicht auch ganz klar sind? Für die jetzt als Expertin.
Ja, also eine Sache, die mir so wichtig ist, weil das eben noch ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein unbeschriebenes Blatt ist oder etwas, was noch nicht so in aller Köpfe ist, ist die Dünndarmfehlbesiedlung, die SIBO. Und das bedeutet eigentlich, das klingt ein bisschen wild, ja, Dünndarmfehlbesiedelung, wow. Das ist eigentlich jetzt nichts mega Dramatisches. Das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwelche Keime hat, die jetzt giftig sind oder toxische Produkte da von sich geben oder was. Das sind ganz normale Bakterien, die wir vielleicht sogar im Dickdarm haben, die zu unserem Darm so dazugehören und die dann einfach zum Beispiel nach vorgewandert sind oder die von oben gekommen sind, vom Magen runter und die Magenpassage quasi überlebt haben. Der Magen sollte ja aufgrund der Salzsäurekonzentration, die ja da ist, also der hat ja einen pH von 1, was sehr, sehr, sehr sauer ist, Der sollte das abtöten, ja. Und es kann aber natürlich Situationen geben, wo das nicht ordentlich passiert. Und dann siedeln sie zum Beispiel Bakterien an im dünnen Darm, die gar nicht böse sein müssen. Es können Lactobacillen, Bifidobakterien, alles Mögliche sein. Und wenn das passiert, dann ist es suboptimal, weil die Bakterien, die sitzen echt im Schlaraffenland, ja. Die kriegen alles, was so daherkommt an Essen aus dem Magen, ja. Das wird ja in Schluckerln an den Dünndarm weitergegeben, damit der das dann aufnehmen kann, alle Nährstoffe. Die sollen ja da ins Blut gehen, ne? Und ja, und wenn die Bakterien natürlich dort sitzen, die kriegen das natürlich auch. Und die fermentieren sich wahnsinnig, ja. Also die fermentieren, was geht. Also das ist, wenn Bakterien etwas fressen, ja, dann sagt man fermentieren. Und da produzieren sie natürlich massig an Gasen, ja. Und diese Gase verursachen dann oft riesen Blähbäuche, also wo die Leute wirklich ausschauen, eben als wären sie im sechsten, siebten Monat schwanger, wo es die Hose nicht mehr zukriegen und so weiter. Die Blähungen gehen aber dann, je nachdem, wo diese Fehlbesiedelung sitzt, also der Dünndarm ist ja ziemlich lang, ja. Wenn das eher vorne sitzt, dann kann es auch sein, dass, also oben Richtung Magen rauf, kann es auch sein, dass die Gase dann raufdrücken und auch ein Sodbrennen eben dann verursachen. Es kann aber auch sein, dass sie einfach wirklich überhaupt in gar keine Richtung gehen und dann eben der Bauch sich natürlich ausdehnt und zum Blähbauch wird. Und sie gehen auch ins Blut. Also die werden auch in die Blutbahn resorbiert, sagen wir dazu. Und da passiert es dann, dass man nicht nur irgendwelche Bauchbeschwerden hat, sondern sogenannte, wir sagen da, extraintestinale Symptome. Das heißt, Symptome, die eben nicht den Bauch betreffen, nicht den Gastrointestinaltrakt, sondern eben auch sowas wie Kopfschmerzen oder so Brain Fog, also die Leute beschreiben, fühlen sie, wie wenn sie in Watte gepackt werden, so ein bisschen total schwindlig und sie sehen vielleicht sogar verschwommen, kriegen Migräne, kriegen eben Kopfschmerzen. Das sind eben auch so Symptome, die auf so ein SIBO, also das steht für, es ist Englisch für Small Intestinal Bacterial Overgrowth oder zu Deutsch eben Dünndarmfehlbesiedelung, für sowas steht, ja, genau. Es ist nicht nur der Blähungen-Blähbauch, wenn man jetzt an den Bauchbeschwerden denkt, es sind natürlich auch Bauchkrämpfe oder sch starke Schmerzen, es sind natürlich dann auch Durchfall oder Verstopfung. Das kann wechseln, das kann das eine, das andere sein. Übelkeit ist auch ganz ein Kardinalsymptom von so einer SIBO. Oft auch, wenn die Leute nüchtern sind, also zum Beispiel in der Früh, wenn sie aufstehen und gar nichts gegessen haben eigentlich. Es rumort oft extrem laut im Bauch, wirklich laut. Und eben dieses Aufstoßen, Sodbrennen. Also das wären eben dann wirklich alles Beschwerden, wo man die SIBO denken könnte. Ja.
Weil grundprinzipiell, wenn man jetzt zum Beispiel einen Reflux hätte, dann ist es ja oft so, dass man eben so Protonenpumpenhemmer kriegt, dass die Säure herabgesetzt wird und dann aus so außer kann theoretisch so eine Fehlbesiedelung auch gipfeln, oder? Kann das auch passieren?
Kann auch passieren, wenn das sehr, sehr lange gegeben wird.
Okay.
Und das Problem ist ja, dass gerade beim Reflux, das ist ja auch so ein Thema, Sodbrennen, Reflux ist ja nicht immer ein zu viel an Magensäure. Und diese Protonenpumpenhemmer, diese Magenschutz, wie man sagt im Volksmund quasi, das ist nichts anderes, als dass das die Säureproduktion hemmt. Was aber gar nicht oft immer die Ursache ist. Es ist ja oft einfach so ein schlampiges, sage ich jetzt einmal, so lapidar, schlampiges Essverhalten, das eben nur nebenbei gegessen wird, nicht, also ganz hastig, nicht gescheit gekaut, wo der Magen einfach gar nicht wirklich anspringt und die Säure gar zu wenig produziert. Und dann liegt das Essen im Magen herum, in großen Brocken quasi. Und durch das entsteht dann, es liegt dann sehr lang herum, es entsteht ein großer Druck und dadurch die wenige Säure, die dann da ist, die bewirkt, die wird dann raufgedrückt. Ja, und dann gibt man noch was, was wieder die Säure runterbringt. Und dann kann natürlich, wenn man dann zum Beispiel irgendwelche Keime dabei hat, können sie die ansiedeln. Das ist eine Möglichkeit, ja, unter anderem. Genau.
Wie merkt man denn jetzt? Also, du hast ja schon erzählt, ein bisschen diese typischen Blähbauch, es kann ein Reflux sein, aber wie merkt man denn tatsächlich, dass da irgendwas nicht stimmt? Oder kann ich so ein SIBO gar nicht selber in Verdacht kriegen, dass das vielleicht
Naja,
die Ursache sein kann?
durch diese Beschwerden und dann würde ich eben wirklich schleunigst mir Hilfe suchen. Also man merkt es, also das ist jetzt wirklich nichts, keine Kleinigkeit. Die Leute leiden da wirklich massiv und teilweise sagen sie eben, es ist unabhängig von dem, was sie essen. Das ist auch so eine Sache, ja. Es ist jetzt nicht so, weil oft hat man ja dann doch ein Gefühl, dass man sagt, okay, wenn ich das esse, dann geht es mir schlechter oder das. Es ist eben, wie ich schon gesagt habe, es ist teilweise schon in der Früh. Die wachen schon mit einem mega Blähbauch auf, haben noch gar nichts gegessen, ja. Also das ist so ein Ding, was gar nicht mit dem Essen zusammenzuhängen scheint. dann wirklich zum Arzt gehen, zur Ärztin, weil was man machen kann, ist, man kann einen Atemtest machen, um das Ganze zu diagnostizieren. Das heißt, man nützt da das, dass diese Gase ja ins Blut gehen und dann ausgeatmet werden, abgeatmet über die Lunge. Genauso wie man das bei den Testungen für eine Intoleranz ja macht. Also wenn man sagt, man testet Fructose, Laktose oder Sorbit-Intoleranz, dann ist das genau dasselbe Prinzip. Man kriegt den jeweiligen Zucker zu trinken und schaut dann, gibt es einen Gasanstieg im Dickdarm. Ja? Also noch, das wäre dann eher später, das wäre dann eher so dann noch, dass man sagt, nach 180 Minuten oder so, wenn es dann einen Gasanstieg gibt oder ungefähr, ja, oder 120 oder was, dann ist das Essen, also dann ist der Zucker im Dickdarm und dann ist es diese Intoleranz. Und bei der SIBO ist es genau umgekehrt. Da geht es um das, dass man den Gasanstieg früher hat. Also dass man schon in der ersten 90 Minuten spätestens, dass man dann sieht, oh, da gehen die Gase nach oben und da wird Wasserstoff und Methan gemessen normalerweise. Also am besten ist beides. Und dann kann man sagen, okay, aha, da wird schon was fermentiert im Dünndarm. Da ist das Essen noch gar nicht im Dickdarm, wo man ja damit rechnet, dass fermentiert wird, sondern es ist schon, der Zucker ist noch im Dünndarm und wird fermentiert. Ja, genau.
Das heißt aber, ein aufmerksamer Diagnostiker, egal ob das Arzt oder dann eine Diätologin oder eine Diätologe ist, eine Ärztin ist, die dann den Atemtest auswertet, könnte da auch einen Zufallsbefund eigentlich stören, weil da geht man mit dem Verdacht die Laktose und auf einmal merke ich, viel zu früh habe ich einen Anstieg und dann muss man eigentlich das Thema als erstes auch in Angriff nehmen, oder?
Ja, genau. Also es kann jeder Zucker zu dieser Diagnose verwendet werden grundsätzlich, obwohl eigentlich, wenn man jetzt die Leitlinien anschaut, wird, wenn man wirklich auf SIBO testet spezifisch, also wenn das der Verdacht ist, wird meistens bei uns Glucose verwendet oder auch Lactulose. Das ist nicht Laktose, das ist Laktose, wäre der Milchzucker. Lactulose ist ein Ballaststoff, der auf keinen Fall im Darm aufgenommen wird, niemals. Ja, denn wir haben da die Scheren, die das kleinschnipseln. Also wir können im Dünndarm nur aufnehmen, was wirklich chemisch komplett kleingeschnipselt ist, in Miniteile. Und wir haben als Menschen diese Scheren nicht, die haben nur Bakterien. Das heißt, die Lactulose geht immer durch, die geht vom Mund bis ganz nach hinten durch, fix. Und die wird eben auch oft verwendet, obwohl die ist umstritten, da gibt es Meinungen so und so, also das, weil die oft falsch positiv oder falsch negativ ist. Also man muss da wirklich auch mit jemandem arbeiten, der sich da bei der Befundung auch auskennt und bei den Tests. Aber es geht grundsätzlich mit jedem Zucker, ja. Und wichtig ist aber auch, es gibt auch die Menschen, die weder Wasserstoff noch Methan produzieren oder die Bakterien, ja. Und in dem Fall geht es dem Patienten zwar schlecht während dem Test, aber er hat keinen Gasanstieg, also der Test ist flat, also das Gas steckt überhaupt nicht an, ja. Kann trotzdem eine SIBO sein oder auch eine Intoleranz natürlich, weil dann einfach aus diesen Zuckern oder aus dem, der Lactulose, aus dem Ballaststoff etwas anderes produziert wurde, zum Beispiel Schwefelwasserstoff, H2S, das können wir nicht messen, das Gas in Europa. In Amerika gibt es mittlerweile die Möglichkeit und deswegen ist da immer ganz wichtig, dass auf dem Befund auch draufgeschrieben wird, wie es dem Patienten während dem Test geht. Das ist ganz wichtig und das machen gute Labore auch. Ich würde es halt einfach auch wirklich mit, also jedem mitgeben, wenn er zu so einem Test geht, dass er wirklich sagt, wie es ihm geht. Weil, also nicht einfach sitzen und leiden, sondern schon dem, der da die Atemtest, also die Atemgase abnimmt, wo man da immer ins Röhrchen bläst, dem auch sagen, ich habe jetzt massiv, ich habe so Bauchschneiden oder ich habe jetzt so einen Durchfall oder ich habe jetzt mega Blähungen, das immer dazu sagen, weil das wird dann aufgeschrieben am Befund. Das ist ganz wichtig. Ja.
Also man reagiert da trotzdem mit Symptomen sozusagen, auch wenn man die Gase nicht produziert, die messbar
genau.
Wären.
Okay. Genau, voll. Ja. Und das ist so wichtig, weil das wird oft übersehen. Ja.
Wie viel sind das, solche Nichtreagierer?
Ich glaube, es ist so 15% oder 20, die Non-Producer sind doch ja, in der Bevölkerung. Aber es kommt ganz drauf an. Also ich würde mich da gar nicht einmal festnageln an sowas. Ich kann nur sagen, was ziemlich gesichert ist, ist, dass 60% ungefähr der Reizdarmpatienten oder Patientinnen eine SIBO haben. Also wo die Beschwerden eigentlich aufgrund der SIBO sind und nicht wegen einem Reizdarmsyndrom. Ja. Und das ist schon massiv, ja, massiv. Und deswegen ist das so, dass da oft, wenn ein Antibiotikum gegeben wird, aus anderen Gründen, zum Beispiel, die beschreiben dann oft, ja, und da haben sie mal, einen Zahn-OP gehabt und dann ein Antibiotikum nehmen müssen für eine Woche und auf einmal ist es ein bisschen besser gegangen, ja. Das ist dann auch so eine Sache, wo, Okay. Weil, genau, ja.
Ja, das ist gleich gut, wenn du das sagst, weil ich wollte gerade sagen, nur mal zusammenfassend, grundprinzipiell sind es gute Bakterien, die sich einfach dort anlagern, wo sie nicht hinkehren. Drum sind es eigentlich in dem Fall schlechte Bakterien, aber kann ich die wieder loswerden? Kann ich gegen die Fehlbesiedelung dann was machen?
Ja, unbedingt, ja. Und es wird
Ja.
erst dann besser, wenn die weg ist. Und da auch ganz wichtig, obwohl wir alle Diätologinnen sind da jetzt heute, mit der Ernährung alleine geht das nicht. Ganz wichtig, ja. Auch ganz wichtig, weil das ist auch so, kommt immer wieder unter, dass Leute eben zu mir kommen oder zu den Ärztinnen, mit denen ich kooperiere und die haben schon, weiß ich nicht, monatelang Low FODMAP, also FODMAP-arm gegessen oder irgendwelche keine Ahnung, Keto sich ernährt oder. Da gibt es alle möglichen Strategien. Da geht es, das ist nur Symptombekämpfung. Man kriegt die Bakterien, man kann die quasi nicht wirklich aushungern. Man muss da wirklich mit einer Antibiose arbeiten und die muss aber nicht unbedingt pharmakologisch sein. Also man muss nicht so ein normales Antibiotikum aus der Apotheke nehmen. Es gibt da auch pflanzliche Möglichkeiten. Da gibt es diverse Kräuter oder Auszüge wie Allicin, also Knoblauchextrakt oder Oreganoöl oder Berberin, Neem, Granatkern, also Granatapfelkernextrakt. Alles Mögliche gibt es da. Und da ist aber wichtig, dass man die Dosierungen richtig weiß. Also deswegen sage ich unbedingt mit ÄrztInnen kooperieren, die da sich auskennen, weil es einfach auf die Kombination von diesen pflanzlichen Antibiotika oder sagen wir, pflanzlich antibiotisch wirksamen Substanzen geht, ja, dass man die wirklich in der richtigen Kombination und Dosierung verwendet, damit sie dann auch was tut, ja. Genau. Aber das geht.
Sehr, sehr spannend. Die nächste Frage wäre dann eigentlich logische Konsequenz. Gibt es dann eine spezielle SIBO-Diät? Immer du hast gesagt, mit der Ernährung alleine geht es nicht, aber jetzt zurückgedacht wieder Klassiker, wenn ich Antibiotika genommen habe oder antibiotisch wirkende pflanzliche Extrakte zum Beispiel, dann muss ich ja wieder schauen, theoretisch, dass ich den Dünndarm, also meinen Darmzoo, wieder ordentlich aufbaue, weil das ist jedes Antibiotikum oder solche pflanzlichen Wirkstoffe, die selektieren ja nicht. Also das ist ja nicht, ah, du kehrst da nicht her, im Dünndarm wirke ich, aber im Dickdarm wirke ich, höre ich auf zum Wirken oder dort mache ich dann nichts.
Genau, ja, das ist die eine Sache und es ist schon so. Also wenn man googelt, ja, oder eben sich da schlau macht im Internet und so, man stößt dann bald im englischsprachigen Raum auf einige Koryphäen, die eben schon wirklich lang mit SIBO arbeiten und die auch gewisse, sagen wir, Ernährungsansätze konzipiert haben. Ja, da gibt es zum Beispiel die Biphasic Diet von der Dr. Nirala Jacoby oder die SIBO-Specific Diet von der Alison Seebecker, von der Frau Dr. Seebecker oder auch die Elemental Diet, die der Herr Dr. Pimentel verwendet, das ist USA, Australien. Ja. Aber das sind alles Sachen, und das sagen diese Ärztinnen auch, die man supportiv verwenden kann, die manchmal die Symptome lindern, die helfen eben, das ein bisschen abzumildern, damit es dann während der Therapie nicht so schlecht geht oder im Vorfeld oder so. Das kann man machen, aber sind alles diese Konzepte, also vor allem diese Biphasic Diet und die SIBO-Specific Diet, die integrieren quasi das FODMAP-Konzept. Also, das ist auch wieder ein Diätansatz, also eine ernährungstherapeutische Diät, die aus Australien kommt, von der Monash University und die im Reizdarmbereich eingesetzt wird. Und die quasi alles, was die Bakterien gern fermentieren, fressen, ein bisschen rausnimmt, ja. Und das kann man schon probieren, dass man da sagt, okay, man macht so ein Konzept, ja. Man schaut vielleicht dann auf Histamin, das ist auch dann oft nur so eine Begleiterscheinung, dass die Leute dann auf histaminreiche Lebensmittel reagieren und so. Man kann das alles machen, aber da auch wiederum nicht starr und stur irgend so ein Ding sich ausdrucken und dem das dann runter beten oder sich an dem festklammern, sondern da auch wiederum mit einer Ernährungsfachkraft, mit einer Diätologin, einem Diätologen arbeiten, um das wirklich für einen selber abzustimmen, weil das ist sehr individuell, ja. Und es geht immer um das, so wie du das jetzt vorher gerade gesagt hast, es geht ja um das, dass ich den, wir haben da jetzt, das Problem ist, die Verdauung, unser Verdauungssystem ist ein langer Schlauch, ja. Und vorne sitzen quasi die Bakterien, die ich weghaben will. Und weiter hinten sind aber die ich behalten will. Meinen Darm, so will ich ja füttern, fördern, der soll ja möglichst bunt sein, viele Tiere drinnen und so, ja. Und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Das heißt, eine gute Diätologin, ein Diätologe unterstützt, dass man diese Balance, dass man das irgendwie schafft, dass man die Symptome so gut im Griff hat, aber trotzdem den Darm so noch halbwegs versorgt, der hinten sitzt, ja. Und das, um das geht's, ja. Genau. Also das ist das Um und Auf. Und drum sollte man da wirklich mit jemandem arbeiten, der einen da gut unterstützt, dass man nicht einfach sie einschränkt, einfach so unnötig, also zumindest quasi mehr als nötig, sagen wir so. Man muss immer diese feine Linie erwischen, dass die Symptome nicht zu stark sind, aber dass man trotzdem alles Nötige kriegt, was man selber braucht und was der Darm so halt auch braucht. Genau. Und dann natürlich, wenn dann die Therapie durch ist, dann geht es natürlich schon darum, dass man überhaupt den Darm dann wieder gut aufbaut, den Darm und Darm zu, dass man da wirklich das Essen wieder, ich sage immer so gern wie so ein Wiesenblumenstrauß, ja, möglichst bunt macht, ja, dass das Endziel sollte ja sein, dass man möglichst divers isst, also dass man da möglichst viele unterschiedliche Lebensmittel einbaut, speziell pflanzliche Lebensmittel sind da wichtig. Da gibt es ja so diese Zahl, die man immer wieder hört, 30 unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel pro Woche. Und da muss man jetzt nicht kiloweise reinschaufeln. Also ist jetzt nicht so, dass man, manche sind dann so, oh Gott, ja, da lebe ich ja nur mehr wie ein Hase oder so. So ist es auch nicht, ja. Es geht jetzt nicht um tonnenweise Salat und Gemüse oder sowas, sondern es geht da um Kleinigkeiten, um Gewürze, um Kräuter, um Nüsse, Samen, Kerne integrieren. Also so, ja, das sind alles so Sachen, die man dann lernt, wenn man eben mit einer Diätologin, einem Diätologen arbeitet. Genau.
Ich komme schon immer wieder zu dem Schluss, dass es ist. Auf jeden Fall auszahlt. Also gerade wenn man die ganzen Beschwerdebilder so beschreibt oder eben auch den Leidensdruck, immer Blähungen, Durchfall, das sind ja nicht angenehme Sachen. Da finde ich immer ganz wichtig, natürlich auch, weil ich ja Diätologin bin und weil wir wissen, wie schwierig das Ganze ist im Hintergrund und auch der Weg, dass es wieder weggeht sozusagen, bin ich immer ein ganz starker Fan, dass man tatsächlich das Geld in die Hand nimmt und wirklich zu einer Diätologin oder zu einem Diätologen geht.
Genau, ja. Das zahlt sich wirklich, wirklich aus. Und das werden auch alle meine PatientInnen jederzeit bestätigen, weil das ist genau das Feedback, das ich kriege. Die sagen halt, mei, hätte ich das nicht schon früher gemacht, mei, ich hätte mir so viel erspart. Weil es ist halt einfach ein Unterschied. Und man schränkt sich ja, gerade die SIBO-PatientInnen, die schränken sich natürlich schon so ein. Die kommen oft nur mit einer Handvoll von Lebensmitteln, weil sie ja wirklich... Ja, weil es ihnen so schlecht geht einfach. Ja. Und es ist ja dann auch wichtig, dass man dann schnell die Diagnose hat, dann schnell loslegen kann mit der Therapie, dass denen dann wirklich wieder besser geht und dass man unterstützend halt alle Register zieht. Ja. Dass man dann auch wirklich an der Stressbalance arbeitet, am Essverhalten arbeitet. Das sind alles so Sachen, die kernintegriert, weil es wirklich, also da ist man echt in ein Loch, ja, und da muss man wieder raus und da ist jeder, der da hilft und anschiebt, dass man da wieder rauskommt, ist Gold wert, ja. Und das sind die Ärzte, die Ärztinnen, die TutologInnen, also ist ganz wichtig, ja.
Gut, dass du das nochmal erwähnt hast, ja, weil nicht jeder kann dann in der Situation helfen, sozusagen.
Ja. Genau, ja, und das ist wirklich ein gutes Netzwerk und wir freiberuflichen KollegInnen, wir haben ja da wirklich unsere Kontakte halt auch, weil es ist ganz wichtig, dass man da einfach auch mit den Ärztinnen gut kooperiert, weil das geht nur gemeinsam im Team, ja. Und dann kann man nur weiterschauen, da gibt es alles Mögliche, gerade im reizenden Bereich Bauchhypnose, Bauchmassage, da ist auch die Physiotherapie-Ecke, Faszientherapien, viszerale Therapien, also da gibt es so viele Sachen, die man machen kann, auf die man sonst selber auch gar nicht drauf kommen würde, ja. Das ist einfach auch das, was ich glaube, was uns ausmacht, die Arbeit von uns TutologInnen, dass wir da wirklich das breit abdecken und eben nicht nur auf das schauen, was am Teller liegt, sondern auch das rundherum, ja. Genau.
Da fällt mir jetzt noch ein Schlagwort am Rande dazu ein. Und das ist, glaube ich, auch was eben, es wird ja oft bei Beschwerden sehr schnell sehr viel Geld in die Hand genommen. Aber vielleicht auch für Dinge, die nicht unbedingt zielführend sind oder nicht unbedingt empfehlenswert sind. Aber aus der Not heraus sucht man sich halt irgendwie einen Anker oder irgendeinen Ansatzpunkt, damit man das machen kann. Jetzt ist gleich meine Frage, weil du hast es ja vorher so ähnlich beschrieben. Ich muss eben diese Fehlbesiedlung einmal wegräumen und dann kann ich wieder schauen, dass ich mein Darm so ordentlich aufbaue. Jetzt fällt mir da im Hinterkopf natürlich dieses Schlagwort Darmsanierung oder diese ähnlichen Geschichten gleich wieder ein, wo mir stürzt alle Haare auf, wenn ich das höre. Aber du kannst da wahrscheinlich eben auch wieder aus deinen Erfahrungen plaudern, weil die eine oder der andere Patient möglicherweise sowas schon vorher gemacht hat, bevor die bei dir gelandet sind, oder?
Ja, sicher. Die haben schon alles Mögliche probiert und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Konzepte. Da gibt es ja von irgendwelchen Spülungen und Sachen mit oder welche, die irgendwelche Sachen dann trinken, die quasi wirklich ausräumen und so weiter. Ach, ja.
Detox und so.
Genau, ja, da gibt's sehr, da wird sehr viel Geld natürlich gemacht mit dem Leid der PatientInnen, weil die klammern sich natürlich an jeden Strohhalm und ich kann da nur wirklich davor warnen, dass man da nicht in sie irgendwo verrennt, ja, weil das sie eben, dass man, also ganz viele, die zu mir kommen, haben oft schon wirklich auch teilweise Hunderte, vielleicht sogar Tausende Euro in irgendwelche solche Kuren oder irgendwelche Präparate und Probiotika und Symbiotika und Präbiotika und irgendwelche Supplemente und sowas. Und das hilft halt alles, das kann alles unterstützen, aber das löst das Problem an sich nicht, gerade nicht bei einer SIBO. Bei einer SIBO ist es sogar kontraproduktiv, wenn ich jetzt einfach mit einem Probiotikum arbeite, bevor, solange die SIBO noch da ist, weil sie das oft einfach auch dazu setzt. Es gibt natürlich Daten, ich weiß es natürlich, ja, wir kennen die ganzen Daten, die Studien und so, wo es gewisse Stämme gibt, die verdrängen und da kann man mit dem und so, aber das nie im Alleingang, nie, sondern wirklich mit ÄrztInnen dann auch, die die Therapie gut planen, die das am Schirm haben, die wissen auch, was für ein SIBO liegt vor, die sch schauen sie an, ist es auch eine mit Methanbildern, hauptsächlich mit Wasserstoff, also H2S, Schwefelwasserstoff-SIBO oder. Also da muss man wirklich schauen, was ist Sache, wie geht es dem Patienten, was hat der für Symptome, wie lebt er, was, ja, und das wirklich gut abstimmen, ja. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel Geld ausgeben für Sachen, die einen dann echt nicht weiterbringen, ja. Ja.
Da wäre es definitiv gescheiter, das Geld in die Hand zu nehmen und zu einer Fachkraft zu gehen.
Ja, absolut, ja. Genau. Und die schaut dann eh, die oder der schaut dann eh drauf, dass man dann auch den Darm unter Anführungszeichen saniert, wieder aufbaut und so. Und das ist eben nicht nur irgendwelche, also auch wenn es leicht
Abführmittel
wäre,
und
irgendwelche
sonstige.
Tabletten schlucken oder irgendwelche Präparate nehmen, irgendwelche Säfte und Detox-Geschichten und Präprobiotika, sondern das kann unterstützen, aber man muss schon an der Basis ansetzen, auch an gewissen Dingen und ja. Genau, also das ist wirklich wichtig,
Vor
wirklich
allem
wichtig. Und gut, dass du das angesprochen hast.
die wissen ja auch nicht, was sie tun. Die verkaufen eher einen Basensaftal, keine Ahnung, aus einem Startup, außer weil sie irgendwann einmal gehört haben, der Körper ist übersäuert oder so und jetzt machen wir da, sitzen wir uns da rein und machen da groß Kohle. Die kennen sich ja nichts aus, die sind ja nicht medizinisch ausgebildet, zum Großteil, sage ich jetzt einmal. Und die medizinisch ausgebildet sind, sollten sowas eh nicht machen, weil das wäre ja wieder grob fahrlässig, sowas dann zu verkaufen und zu behaupten, dass man sowas besser macht. Aber wie ihr schon beide gesagt habt, es ist halt überall, ich glaube, das Thema ist überall, vor allem wenn es auch in die Prävention reingeht, irgendwas zu schlucken, dafür Geld auszugeben, ist einfach leichter, als wie wirklich daran zu arbeiten und das zu verändern. Das ist halt einmal so. So sind wir nicht gestrickt. Nicht alle von uns. Ich darf jetzt eh nicht da 100% in einen Topf werfen, aber es ist schon besser, wenn ich da Geld ausgebe, aber Tabletten kriege und dann ist das wieder weg. Das wäre praktisch.
Das wäre praktisch. Aber dabei, wenn man wen nur mal, das ist ja immer so ein Mythos, der sich so vehement hält, dass das alles so kompliziert ist und so schwierig ist und so mühsam ist, das ist es auch nicht. Wenn man jemanden hat, der einen da begleitet, dann ist es ganz einfach. Das sind Kleinigkeiten, die man machen kann. Und das Ding ist wieder, und da sind wir wieder bei der Diätologin, beim Diätologen, wir sind halt wirklich Ernährungsfachkräfte, die Leute dort abholen, wo sie stehen. Das heißt, wir schauen uns ganz genau an, in der Anamnese, wie wir das nennen, wie ist derjenige, was ist derjenige, wie schaut das Leben so aus und von dem arbeiten wir weg. Das heißt, wir sagen da nicht so, und du kriegst jetzt den Plan und du machst jetzt das und stülpen dem irgendwas über, sondern wir holen ja die Leute, also zumindest. Die wird schon sicher andere Kolleginnen auch geben, aber eigentlich das macht uns aus, dass wir wirklich da ansetzen und dem Patienten helfen, das zu integrieren in seinen Alltag, sodass der wirklich rausgeht mit was auch immer. Und wenn der sagt, er kocht nicht, er kann nicht kochen, dann muss er auch nicht, dann kriegt er nicht 100 Rezepte, sondern dann werden wir halt anders schauen, dass das irgendwie, also es geht immer. Und das ist eben auch der Benefit, den ich, ja, das ist keine Tablette, sondern das ist einfach Lifestyle-Management oder so, wie man das sagen, ja, wie man das sagen möchte, ich weiß nicht. Wir helfen da wirklich dabei und die Leute, die bei mir dann rausgehen oder auch von KollegInnen wahrscheinlich, die sind dann einfach so, dass das einfach klickt und dass das einfach geht, ja, dass man da wen an der Hand hat, der einen da echt unterstützt, ja, und dann auch Sachen nennt, die dann wirklich weiterhelfen, ja, genau. Das ist ganz wichtig.
Wenn man da jetzt mit der SIBO-Umstellung unter Anführungszeichen beginnt, wie lange dauert es das ungefähr, dass man wirklich eine Besserung verspürt als Patientin?
Das ist auch individuell unterschiedlich, weil es einfach darauf hinausläuft, was ist denn die Gründe gewesen, was ist denn sonst noch im Argen, weil die SIBO kommt ja eben nicht einfach so. Ja, da gibt es ja oft Auslöser und so. Das muss man ja dann auch mitbehandeln und mitbetreuen und auflösen. Aber im Schnitt normalerweise mindestens einmal, würde ich sagen, also es geht dann schon, wenn man mit der Antibiose anfängt, merke ich schon mit den Patientinnen, dass die dann schon nach 2 Wochen dann einfach sagen, wenn zum Beispiel die pharmakologischen Antibiotika mal durch sind, dass denen viel, viel besser geht. Und dann macht man halt vielleicht noch die pflanzliche Antibiose noch drauf am Monat oder so. Also ja, ein paar Wochen normalerweise, also das ist damit, da kann man mich jetzt auch nicht festnageln, weil das ist wirklich individuell, aber ein paar Wochen, dann geht es wirklich schon besser, vor allem wenn man auch eben die Diätologinnen und Diätologen im Boot hat und da wirklich von jeder Seite arbeitet, ärztlich, diätologisch und so. Das geht schon relativ gut dann in ein paar Wochen, dass wirklich merklich besser ist. Und dann aber schon, bis das dann wirklich alles aufgebaut ist und bis alles wirklich eingerastet ist, bis die auch nicht mehr wiederkommt. Das gibt es ja auch, muss man da ehrlicherweise dazu sagen, dass manche brauchen 2 Zyklen von einem Antibiotikum oder pflanzlichen Antibiotika. Das ist auch möglich. Aber ja, normalerweise in 3, 4 Monaten ist es dann hoffentlich gut aufgebaut und erledigt. Ja, aber es ist auch wieder wirklich sehr unterschiedlich. Es ist jetzt nur Durchschnitt. Ja.
Ja. Aber wenn man sich überlegt, dass die oft viel länger einen Leidensdruck schon gehabt haben, ist ja alles eigentlich was, mindestens genauso lang dauert, wie es war, in Wirklichkeit eine Erleichterung.
Ja, mindestens. Und darum sage ich ja, das Wichtigste ist, darum finde ich es voll toll, dass ihr das da halt ansprecht in dieser Folge bei euch, dass die Leute das einmal am Schirm haben, dass man nämlich schneller vielleicht so zu einer Diagnose kommt. Weil was schon Fakt ist, ist, die SIBO ist erst seit Oktober 2023 in den ICD-Kriterien. Also es gibt ja diese International Classification of Disease. Da gibt es Kriterien, wo Diagnosekriterien oder Diagnosen, die dort aufgenommen sind, die kennt jeder, die weiß jeder, jeder Arzt, jede Ärztin, die werden auch therapiert, das ist einfach, die werden diagnostiziert, die werden therapiert und so weiter. Und die SIBO ist erst seit letztem Oktober da drinnen. Das heißt, es ist einfach noch oft, ganz viele ÄrztInnen oder TherapeutInnen haben das einfach gar nicht am Schirm. Ja, und das macht dann auch aus, dass Leute dann Monate, jahrelang vielleicht auf eine Diagnose warten und das mitschleppen. Und natürlich, je länger das dauert, umso schlechter geht es ihnen, umso mehr schränken sie die ein. Wiederum, Verdauung ist der Schlauch, ja. Dann wird auch der Darm zu hinten immer kleiner, weil er ja auch eingeschränkt ist, weil er nicht mehr so viel zum Fressen kriegt. Und selber geht es natürlich schlechter, weil man schon Nährstoffmängel entwickelt. Das muss man auch bedenken, dass die SIBO ja mitfrisst und man schränkt sich ein und so weiter. Und wenn man da niemanden an der Seite hat, der einem da hilft, und da kann man nur so viel Präparate nehmen. Ich habe ja da natürlich Patientinnen, die kommen mit einer Liste an Supplementen, die sie schon nehmen. Ja, aber das wird oft gar nicht mehr gescheit resorbiert. Und also, ja, schwierig, ja. Drum.
Und vielleicht auch noch spannend, eine SIBO kann ja jeden treffen. Das ist ja ganz unabhängig, ob ich irgendeine Grunderkrankung habe oder nicht. Und das ist ja auch so, ich nehme es jetzt am Beispiel Zöliakie, da ist man zwar dann froh, dass man eine Zöliakie-Diagnose hat, aber theoretisch kann da auch SIBO mitsitzen, die ich tatsächlich in der Blutabnahme nicht gesehen habe. Und es ist nicht selten, dass man sagt, okay, am Anfang ist der Darm einfach noch sehr unruhig oder das dauert, bis sich das einstellt und möglicherweise hat man eine Laktose, Fructose und eine Histamingeschichte auch noch dabei, aber tatsächlich können die ja vielleicht die Ursache eine Fehlbesiedelung sein und das ist die weitere Konsequenz. Und dann macht es eigentlich wirklich Sinn, der ganzen Sache am Grund zu gehen, dass ich sage, irgendwann bin ich wieder auf einem Ausgangslevel, wo ich sage, jetzt habe ich einen gesunden Darm mir geschafft, also gesund, vermeintlich gesund. Ich habe zwar mit der glutenfreien Ernährung schaffe ich eine gesunde Grundlage für die Aufnahme, für ordentliche Darmflora und kann ein beschwerdefreies Leben führen.
Genau. Voll. Nein, es kann wirklich jeden treffen. Und es gibt da so, ein Grund kann sein, eine Lebensmittelvergiftung. Absolut. Das sehen wir auch immer wieder, dass das gar nichts, dass da gar kein Reizdarm oder irgendwas ist, sondern Lebensmittelvergiftung und das war dann der Auslöser. Und dann nur stressig im Alltag oder so. Also ich war sicher in Asien gewesen, auf einem Urlaub, dann eine arge Lebensmittelvergiftung, dann heimkommen, dann mega stressig. Der Stress ist immer ein Riesentrigger und geht schon los, ja. Und dann vielleicht nur trotzdem massives Workout, vielleicht Keto zum Abnehmen oder sowas. Und dann, das sind ein paar so Faktoren, kommen dann zusammen, wo man gar nicht denken würde. Da würde man nie denken, dass das vielleicht, aber das sind so die Anamnesen, weil ich gehe da sehr weit zurück oft. Ich lasse mir das wirklich, ich roll das ja von ganz vorne auf. Das sehe ich oft, ja. Solche Sachen, wo man nie damit gerechnet hätte. Oder auch so Schilddrüsenunterfunktion oder Diabetes, das ist alles, es hängt ja alles zusammen, das ist ja das. Wir kennen ja nicht, wir können ja nicht nur den Bauch anschauen und sagen, was ist da los, sondern es hängt ja alles zusammen. Gehirn, Stress, Level, Hormone, Schilddrüse, es ist Geschlechtshormone, es ist ja alles, ja, wir sind ja eins. Genau.
Ein System sozusagen.
Ein Wunderwerk quasi.
Ja, wirklich, tatsächlich. Aber sehr spannendes Thema.
Total. Ja, also vielen, vielen Dank. Und ich glaube, es gibt aber noch für die, die das dann wirklich näher interessiert, weil sie einen kleinen Verdacht gehabt haben, puh, ja, vielleicht ist das ja bei mir auch der Fall oder das kann sein. Du hast uns vorher verraten, du hast ein bisschen noch detailliertere Informationen bei dir
Genau.
abrufbar. Ich
Ja,
würde sagen,
also gerade zur Sibo, da gibt es von mir einen Wissenshappen-Vortrag. Ich hatte immer so diverse Vorträge zu Themen, die in meinem Bereich liegen, zu diversen Bauchbeschwerden und so weiter. Und da gibt es einen, der heißt Wissenshappen-Sibo, gute Keime fehl am Platz. Da gehe ich eben nochmal im Detail auf diese ganzen Dinge ein und auch, was man dann macht und was man am besten nicht macht und wo man ja die Finger davon lassen sollte. Und grundsätzlich, ich werde sie meine Webseite dann wahrscheinlich verlinken in den Shownotes. Da ist immer gut, wenn man reinschaut, weil ich habe eine ganze Latte an verschiedensten Online-Angeboten, also quasi Tutorials und Programme und verschiedene Kombis und Wissenshappen-Vorträge, wo man sich einfach einmal Infos holen kann. Wenn man sagt, man hat jetzt nicht die Zeit, das Geld oder so für einen Termin bei einer Diätologin, weil natürlich in Österreich wird das von den Krankenkassen ja leider nicht übernommen. Das muss man alles selber bezahlen. In Österreich, in Deutschland ist es ein bisschen eine andere Sache. Da bin ich auch registrierte Diätologin. Das heißt, da wird es oft gut bezuschusst von den öffentlichen Krankenkassen. Ich meine, man muss da einiges einreichen, natürlich, aber trotzdem. Und das ist halt eine Möglichkeit, eine unterschwellige, wo man sagen kann, okay, ich muss jetzt da keine tausende Euro investieren oder was und ich kann trotzdem einmal mir die Informationen holen, die ich brauche oder vielleicht da sich bei Sodbrennen gleich einmal einsteigen, okay, das sind jetzt die Sachen und da kann ich jetzt aktiv werden und das sind die Dinge, die ich schon mal machen kann. Ja, also da einfach mal ein bisschen stöbern und schauen, was man brauchen kann.
sehr gut, ja, das verlinkt man alles.
Super. Ich glaube, das hilft vielen auch weiter. Das ist mir halt ein großes Anliegen gewesen von Anfang an, weil ich halt die Situation kenne in Österreich vom Kassensystem, dass das ein bisschen unbefriedigend ist für uns Diätologinnen. Und ich denke mal, so ist doch eine Möglichkeit, dass man die Informationen kommt, die man braucht. Das kann ja nicht am Gött liegen, denke ich mir halt eben. Das ist ja wirklich, es ist ein
Ja, und
bisschen,
es
ja.
ersetzt natürlich eh nicht das begleitende Programm mit
Ah.
einer Diätologin im One-to-One, aber es ist einmal eine Basis und ich finde es auch extrem wertvoll von dir und super, dass man sagt, das ist dann einfach eine fundierte Information, bevor man eben dann genau bei dem anderen Themen, die wirklich viel Geld auch kosten, landet, aber weil es halt eine Verzweiflung ist, weil man will einfach ein Ende dem Leidensdruck setzen und da wäre es
Genau.
geschickt, einmal sich zu informieren, okay, das könnte sein, das ist fundiert und wenn das wirklich ist, kann ich ja zu einem Arzt gehen und die Diagnose einmal stellen lassen, weil das ist ja dann wieder Kassenleistung und dann kann man weiterschauen.
Genau, ganz genau so ist es. Voll. Und man kann ja trotzdem dann begleitend nur mit wem arbeiten. Also man kann sich ja
Absolut.
mal die Informationen holen und dann eben nur das Gespräch dazu nehmen und dann, ja, ist trotzdem vielleicht finanziell leichter tragbar, als wenn ich jetzt alles von null an, die ganze Therapie und das Erstgespräch und alles bezahle. Das ist klar. Ja, genau.
Ja, sehr gut.
Super.
Dann haben wir wieder ein wichtiges Thema abgehakt.
Ja, danke, danke, dass ihr das aufgegriffen habt. Das ist mir, liegt mir wirklich, wirklich am Herzen, weil es eben einfach nur so unterdiagnostiziert ist und so viele Leute einfach nicht davon wissen. Und darum vielen Dank, dass ihr da mir die Möglichkeit gegeben habt, dass ich das einmal an den Mann und an die Frau bringe, ja, dass das einfach einmal im Hinterkopf ist. Man muss jetzt nicht immer sich verrückt machen, es muss immer das sein, aber einfach so, dass man das einmal im Hinterkopf hat und sagt, oh, das klingt, wer weiß, und lieber mal abklären und dann ist es es nicht, als wie man hat es dann. Man schleppt es ewiglich mit sich und es geht dann wirklich schlecht an, ja. Genau.
Weil wenn man zu einer Abklärung geht, dann kommt man vielleicht drauf, wenn es die SIBO nicht ist, vielleicht ist es was anderes. Aber man ist in einem System dann drinnen, wo man vielleicht dann in die richtige Richtung gehen kann.
Genau, voll, absolut.
Uns ist immer wichtig, weil man kann das nicht einfach hinnehmen und zu sagen, es sind halt einfach Unverträglichkeiten, es ist ein Reizdarm und wenn es noch so viel feingliedrige Diagnosemöglichkeiten gibt und dann Ansatzpunkte gibt, weil es ist dann nicht einfach mit dem erledigt, Sachen wegzulassen. Da sind
Genau.
wir einfach der Meinung, das kann nicht Endstation sein. Und Deswegen gibt es Diätologinnen und Diätologen wie dich, die dann genauer hinschauen und das unter die Lupe nehmen und eben wirklich Detektivarbeit leisten dafür. Also
Genau, sehr
vielen Dank
gerne.
bei uns genau
Ja,
dafür.
danke.
Herzlichen
Danke
Dank,
auch.
ja.
War super.
Wünschen wir noch eine schöne Zeit, oder?
Genau,
Ja, genau.
Schöne Sommertage.
Genau, euch auch. Und wir hören uns wieder, würde ich sagen.
Genau, bis bald.
Gut, ciao.
Ciao.
Tschüss.